dürft schon mal aufschlagen, Lukas Kapitel 12, Vers 4. Und das Thema heute lautet, gucken.
Vamos, gut. No fear.
Das ist ein Werbeslogan. Ich predige gerne über Werbeslogans, ja. Vor 3 Wochen haben wir schon mal so eine Werbung gehabt. No fear. Neudeutsch heißt so viel wie keine Angst. Frage ist, was hat das mit einer Segnung zu tun? Eigentlich schon relativ viel. Weil ich glaube, gerade bei der Kindererziehung zum Beispiel, da haben Eltern auch viel mit Ängsten zu tun, ja. Vieles ist begleitet von Ängsten. Das fängt eigentlich schon in der Schwangerschaft an. Die Angst, dass die Schwangerschaft, dass das alles gut wird, dass eine gute Geburt da ist. Die Sorge darum, dass das Kind wohlbehütet aufwächst, das ist ja auch mit der Grund, warum wir hier um den Schutz Gottes auch beten. Ja? Das geht dann weiter im Kindergarten, Schule, man macht sich Sorgen, man hat Ängste und alles Mögliche. Aber das Thema Fear oder Angst ist ja nicht nur ein Thema, was für die Kindererziehung ist, sondern ich glaube, das ist so ein Phänomen, was auch gerade für uns Deutsche, gehen wir davon aus, dass die meisten Deutsche sind, aber du wohnst ja auch in Deutschland, ja, deswegen, wenn du auch kein Deutscher bist, dann merkst du ein bisschen, was die Kultur treibt. Und seit letzter Woche weiß ich, das habe ich noch nie gehört vorher, seit letzter Woche weiß ich, im Ausland gibt es einen Begriff, der nennt sich The German Angst. Hast du schon mal gehört? Ich habe es noch nie vorher gehört. The German Angst oder Angst oder keine Ahnung. Im angelsächsischen Raum spricht man davon. Genauso wie die Deutschen als Spitzname für die Deutschen heißt ja Krauts. The Krauts, ja, weil die Amerikaner damals gekommen sind und die Deutschen, die aßen immer Wirsing und Gemüse und alles Mögliche. Ja, und seitdem heißen die Krauts. Ist auch ein ganz abfälliges Wort eigentlich. Aber The German Angst. Nun ist letztes Jahr im August ein Buch rausgekommen mit folgendem Titel. Und das Buch sieht ganz interessant aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Vielleicht kann man kurz mal das Licht dunkel machen. Abdunkeln. Genau, die Angst der Woche. Warum wir uns vor den falschen Dingen fürchten. Und ich finde das Bild ganz interessant hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist so eine Kneipe, Pilsnerstuben und vorher ist ein wild tobendes Meer mit Haien davor. Ist natürlich völlig unrealistisch, sowas gibt es nicht. Aber das will einfach zum Ausdruck bringen, wir machen uns tatsächlich manchmal Angst um Dinge, wo man sich eigentlich gar keine Angst drum machen muss. Und dann habe ich mal so ein paar Kommentare zu dem Buch gelesen. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Hat das mal jemand gelesen von euch? Wow. Nicht so viel. Ist eigentlich ein Bestseller. Gut. Und diese Beschreibung stammt ironischerweise von einem Schweizer über dieses Buch und er schreibt Folgendes. Sauber alphabetisch sortiert finden sich Überschriften aus deutschen Tageszeitungen. Zum Beispiel, Achtung Kokosnüsse. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 100 Menschen durch herabfallende Kokosnüsse erschlagen. Ja. Und dann schreibt der, übrigens der Autor ist ein bekannter Dortmunder Statistikprofessor, ja, und er schreibt dann als Kommentar dazu, wie viele Menschen an Kokosnüsse ersticken, weil sie die ganze Frucht in den Rachen schieben wollen, ist nicht bekannt, ja, um die Verhältnismäßigkeit zu zeigen. Ja. Und dann geht er so von A bis Z alles durch, da heißt es zum Beispiel unter W, winzige Käfer richten riesige Schäden an. Massen von Borkenkäfern haben in Sachsen und im Nationalpark Bayerischer Wald fast alle Fichten vernichtet. Und als Kommentar schreibt er dann, vom Juchtenkäfer steht nichts im Buch. Doch vor dem fürchtet sich vor allem die Deutsche Bahn, weil er den Bau des Bahnhofs Stuttgart immer wieder verzögert. Ja? Das Buch ist schon ein bisschen älter. Ja? Die Angst ist auch mittlerweile, glaube ich, beseitigt. Das vorletzte Kapitel beschäftigt sich damit, was uns unsere Ängste kosten. Spätestens da fällt man vor Staunen vom Stuhl und möchte all das gar nicht glauben. Aber so ist es. Und ein letztes Schmankerl von der Buchrückseite. Da heißt es, kann ich mich mit BSE anstecken, wenn ich zu lange auf meinem Rindsledersofa sitze? Ja. Das Fazit ganz eindeutig. Wir fürchten uns vor den falschen Dingen und die Wahrheit ist manchmal viel beruhigender, als wir glauben. Und hier noch eine Statistik aus dem Spiegel, auch Ende letzten Jahres. Da kann man mal ein bisschen sehen, die Angst der Deutschen steigen, Lebenshaltungskosten, Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz viele verschiedene Sachen. So, was sagt Gott dazu? Ja, hat er auch was dazu zu sagen? Ja, und das ist der Text heute und deshalb habe ich auch diese Einleitung gebracht. Wir lesen im Lukas 12, die Verse 4 bis 7. Lukas 12, die Verse 4 bis 7. Und da steht Folgendes. Ich sage euch aber, meinen Freunden, sagt Jesus, ja, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts mehr weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber sagen oder zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Wow. Ja, das muss man natürlich auslegen, was hier steht. Ja? Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge oder man könnte auch sagen 5 Spatzen für 2 Münzen verkauft? Die waren offensichtlich nicht sehr viel wert gewesen, die Tierchen. Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Wobei bei manchen ist es einfacher, ja, zu zählen, bei anderen schwieriger. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als Sperlinge. Zuerst einmal interessant, dass Jesus dieses Thema Angst einkreist. Jesus spricht nicht von Angst vor Dingen, sondern Jesus sagt, offensichtlich die größte Angst, die Menschen haben, ist die Menschenfurcht. Ist die Angst vor Menschen. Das sehen wir nicht so sehr in den Statistiken, das sehen wir vielleicht auch nicht so sehr in dem Buch. Aber Jesus sagt, das, was Menschen am meisten umtreibt, sind eigentlich nicht die Angst vor Dingen, auch wenn die Dinge da sind, sondern das ist die Angst vor Menschen. Und das ist eigentlich das Thema, wo ich heute mein Augenmerk drauf richten möchte. Und ich möchte auch gleich so ein paar Indikatoren mal aufzeigen, damit wir uns mal Fragen stellen, wo trifft das vielleicht zu? Und ich glaube auch wirklich, das ist der Punkt. Die Angst vor Menschen ist hintergründig eigentlich noch viel stärker als wie die Angst vor Facebook, Datenschutz oder so. Ja? Da sind die Deutschen auch Meister im Panik machen. Oder zum Beispiel, als es mit Google Earth losging, Deutschland ist das einzige Land, wo man einfach da einen richtigen Riegel vorgehauen hat. Ja? Kann man natürlich drüber denken, wie man will. Ja? Aber man merkt, da ist eine ganz große Sensibilität vorhanden. Es wird auch so ein bisschen zurückgeführt auf unsere Geschichte. Die deutsche Geschichte. Aber wie gesagt, wir wollen uns heute mal mit einer ganz speziellen Angst beschäftigen. Und wenn Jesus diesen Vers hier sagt, ich sage euch aber meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und nach diesem nichts mehr tun können, dann spricht er hier was ganz Konkretes aus. Denn diese Jünger, mit denen Jesus da sprach, von denen sind die meisten, man kann eigentlich sagen 95% oder man vermutet bis auf einen alle, bis auf Johannes, sind alle den Märtyrertod gestorben. Sie sind alle von Menschen umgebracht worden. Und deswegen ist das sehr konkret, was Jesus hier sagt. Auch heute, während wir hier Freigottesdienst feiern, gibt es extrem viele Länder in dieser Welt, wo das verboten ist. Wo du echt Angst haben musst, weil du sonst einen Kopf kürzer gemacht wirst, wenn du erwischt wirst. Ja? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter tun vermögen. Es ist ja schon eigentlich, und du fragst dich, okay, ich meine, wenn es weiter nichts ist. Ja, ich meine, lest mal den Satz genau durch, was da steht. Also ich brauche keine Angst zu haben, weil die können ja höchstens dein Leib töten. Mehr können sie ja gar nicht machen. Okay, ich habe mir gedacht, den brauche ich zum Leben. Ja. Der Punkt ist der, was Jesus damit sagen will, das ist unsere Identität, das, was wir sind, ja, was uns ausmacht, das ist ganz häufig abhängig von dem, was Leute von uns denken, was Leute von uns wollen und wo Menschen uns sehen wollen. Und wir haben regelrechte Menschenfurcht, kann man das nennen, irgendwo durch die Maschen zu fallen, dass die Leute uns ablehnen. Vielleicht bei der Kindererziehung, ja. Wir haben Angst als Eltern, dass andere uns ablehnen, weil wir halt ein anderes Erziehungskonzept haben. fürchten uns davor? Oder vielleicht haben wir sogar Angst als Eltern, dass unsere Kinder auf uns zukommen und sagen, nein, das sehe ich nicht so, ja. Du bist eine Rabenmutter oder so irgendwas. Aber Jesus sagt mit anderen Worten, so what, ja? Was ist dabei? Selbst wenn sie es euch, Jesus sagt zu ihnen, selbst wenn die Leute es schaffen würden, euch nicht nur Angst zu machen, euch nicht nur zu diskriminieren, sondern euch sogar bis an den Tod bringen. Wenn ihr die richtige Identität habt, dann wird euch nichts ausmachen, letztendlich berühren. Es wird uns runterziehen, aber es wird uns nicht die Existenzgrundlage nehmen. Das ist das, warum Jesus so krass das ausspricht. Es kann bis zum Tod gehen. Er sagte, wenn ihr die richtige Identität habt, wenn ihr am richtigen Fundament steht, dann wird euch das nicht kaputt machen. Das ist im Grunde genommen die Aussage, die Jesus hier macht. Und wie gesagt, es geht hier um zwei Arten von Furcht hier, die wir uns heute Morgen anschauen. Es geht einmal um Menschenfurcht und es geht um Gottesfurcht. Aber Gottesfurcht ist eine andere Art von Furcht wie Menschenfurcht. Warum ist Menschenfurcht so ein Gespenst? Weil wir unser Schicksal in die Hände von anderen Menschen legen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Das hat mal jemand gesagt, über jedem Menschen befindet sich so eine Art Thron. Unsichtbarer Thron. Über jeden Menschen befindet sich so ein Thron. Ja? Ich hab dieses Bild vielleicht schon mal gesehen. Entweder sitzt Gott auf dem Thron oder ich sitze auf dem Thron oder irgendwas. Aber ich glaube, ich möchte das mal anders definieren. Da ist ein Thron und auf diesem Thron sitzt tatsächlich jemand drauf. Und ich glaube, bei vielen Menschen, und wir müssen es immer wieder neu überprüfen, das geht mir auch so. Ich kann auch nicht sagen, auf meinem Thron sitzt Gott. Ja? Sondern ich glaube, das müssen wir jeden Tag neu entscheiden, dass auf diesem Thron nicht Menschen sitzen. Und sobald da ein Mensch sitzt, dann erzeugt das Menschenfurcht. Und dann werden wir von dieser Person sozusagen schon fast, kann es sein, dass wir sozusagen dominiert werden. Und deswegen dieses Wort Menschenfurcht und Gottesfurcht hat dahingehend die gleiche Bedeutung, weil Gottesfurcht meint nämlich nicht Angst vor Gott, sondern das heißt Ehrfurcht vor Gott. Ja? Und wenn wir Menschenfurcht haben, dann haben wir so eine Art Ehrfurcht vor gewissen Leuten. Das kann positiv sein und das kann negativ sein. In Galater 2, Vers 20 wird uns aufgezählt, was sozusagen die Früchte des Fleisches sind. Ja, da werden diese negativen Dinge aufgezählt und da geht es um Streit und um Lieblosigkeit, um alles Mögliche, um Neid und Eifersucht. Das sind alles so zwischenmenschliche Dinge. Und wisst ihr, was an Stelle 1 steht? Das mal, weiß das jemand zufällig? Götzendienst. Wir fragen uns, was hat denn das mit Sünde oder zu tun? Und wir denken, wir beten ja kein Baal an oder so irgendwas, ja. Das sind wir ja längst drüber weg. Nein, das ist diese Art von Götzendienst, ist so eine Art, wenn ich auf diesem Thron jemanden sitzen habe, der mein Leben dominiert und ich habe Angst vor dieser Person oder ich ehre diese Person vielleicht in einer negativen Art, dann ist das eine Art von Ehrfurcht, eine Art von Götzendienst. Ich diene nämlich nicht Gott in erster Linie, sondern diesem Götzen. Ich möchte mal ein paar Indikatoren aufzeigen. Ich habe das, das ist teilweise geliehen von einem Mann namens Ed Walsh oder Welch. Der hat ein Buch geschrieben, das lautet When People Are Big and God Is Small. Ich finde den Titel gut. When People Are Big, wenn Leute groß werden und Gott klein wird. Und der nennt ein paar Indikatoren, ich habe die teilweise auch umgeändert und weggelassen und neue dazu getan und möchte euch die mal vorlesen, dass wir einfach vielleicht jetzt mal hier sitzen, mal in uns gehen und uns mal die Fragen hier beantworten. Ganz persönliche Fragen. Kannst du Druck von gewissen Menschen nicht standhalten? Gibt es Menschen in deinem Leben, die Druck ausüben können und dich zum Handeln manipulieren? Das heißt, dann sitzt da eine Person auf deinem Thron. Dann haben wir in gewisser Weise eine Ehrfurcht, eine Angst, eine Ehrfurcht, um das zu tun oder das nicht zu tun. Ja, je nachdem, das kann positiv oder negativ sein. Ja. Versuchst du, es allen recht zu machen? Ich glaube, das ist auch so ein Ding unter Christen viel. Ja. Versuchst du, es allen recht zu machen? Ich bin so ein Typ, das Thema Menschenfurcht ist ein Thema, wo ich sehr sensibel drauf reagiere, weil ich komme aus so einem Hintergrund heraus. es hat mich viel Zeit gekostet, bis heute noch, darüber wegzugehen. Ja? Und wenn ich Dinge tue, weil andere es nicht sagen, weil ich anderen alles recht machen will, wer leidet mich dann? Ja? Dritte Frage, kannst du nicht Nein sagen oder kannst du Nein sagen? Positiv gefragt, kannst du Nein sagen? Viele Leute können nicht Nein sagen. Warum nicht? Frag dich das mal. Ist es das Schlimmste, wenn andere schlecht von dir denken? Natürlich ist das für uns alle schlimm, ja? Aber ist es das Schlimmste, wenn andere schlecht von dir denken? Warum ist es so schlimm? Was ist, wenn jemand auf dich zukommt und gibt dir irgendwo in einem Punkt eine negative Kritik? Treiben gewisse Leute dich auf die Spitze? Geht uns allen so, ja. Aber je nachdem, man muss natürlich gucken, wo ist es noch gesund, wo ist es ungesund. Aber wenn es gewisse Leute sind, die mich immer wieder auf die Spitze treiben, ja, dann ist das ein gewisser negativer Einfluss, dem ich ergeben bin. Hast du zu viel Verantwortungsbewusstsein für andere Menschen? Kannst du loslassen. Gehst du Leuten aus dem Weg, weil sie komisch sind? Also gehen wir Umweg, nehmen wir bewusst Umwege in Kauf. Und jetzt ist ein Punkt, der mir besonders wichtig ist für uns als Christen. Bist du zu lieb, um Konflikte anzugehen? Das ist so ein Ding, ja. Man hört immer wieder, Christen, wir müssen ja lieb sein, wir müssen ja Liebe haben, ja. Das ist das höchste Gebot. Und Frieden machen, ja, und alles. Christen sind immer nett, sie sind immer für Frieden und wir vermeiden Konflikte. Und wenn ein Konflikt kommt, oh, da gehe ich wieder den unteren Weg, ja, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja. Wenn du das denkst, muss ich dir leider sagen, dann sitzt Jesus im falschen Boot. Lies mal die Evangelien. Jesus, du hast den Eindruck, er legt es an auf Konflikte. Wir haben das vor 2 Wochen gesehen. Ja, er sieht die Pharisäer und geht dahin. Das haben wir vor 2 Wochen geschaut. Ja, und obwohl er genau weiß, ich muss mir jetzt rituell die Hände waschen und dann ist alles gut, macht er das genau nicht. Ja, und fängt einen Riesenstunk an. Jesus hatte keine Menschenfurcht. Diese Art, das ist eine Art, da müssen wir echt aufpassen, das ist Menschenfurcht im religiösen Deckmantel. Das ist ganz gefährlich. Menschenfurcht im religiösen Deckmantel. Und dann haben wir so eine, ihr kennt vielleicht diesen Spruch, alles mit dem Mantel der Liebe zu bedecken. Ja? Das kann so gefährlich sein. Daraus entsteht nämlich Heuchelei. Dadurch werden wir nicht mehr echt. Dann spielen wir was vor. Dann haben wir so dieses typische Bild, was Menschen haben von außen, die in eine Kirche oder in eine Gemeinde kommen. Ja, das ist alles keep smiling. Ja, da kommt man nur gestylt hin, ja, und sitzt da schön, macht gute Miene zum bösen Spiel und geht nachher wieder nach Hause. Das entsteht da. Und letztendlich steht nicht Gott am Thron, sondern es sitzen Menschen am Thron. Was ich übrigens glaube, heute gibt es moderne Gemeinden, die nennen sich Lifestyle Churches. Ja, da tut man das, was in ist, was Leuten gefällt, das wird gemacht. Ich glaube, das ist ein Rohrkrepierer in sich. Das wird irgendwann voll gegen die Wand fahren, weil da geht es genau darum, dass ich halt eben nicht das Salz in der Suppe bin, sondern das einfach Mainstream bin, einfach mitschwimmen. Und das wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht Mainstream sein, wir möchten den Unterschied machen. Und das ist das. Überall, wo Jesus hinkam, er hat es in einer Liebe getan. Ja? Versteht mich nicht falsch, Jesus ist nicht dahingegangen und sagt, die blöden Pharisäer, die mische ich jetzt mal richtig auf. Nein, es war Liebe. Er hat nur diese Heuchelei aufgedeckt. Heuchelei heißt vom Griechischen her two-faced, zwei Gesichter zu haben. Ja? Ihr kennt das, Maskerade zu haben, eine Maske anhaben. Und Jesus will nicht, dass Menschen Masken haben. Jesus will nicht, dass wir Masken haben. Und wenn wir Masken tragen, ist das eine Art von Menschenfurcht. Und Menschenfurcht ist ich behaupte mal, ist die Hauptsünde Nummer 1 in der Gemeinde, in der Kirche. In diesem heiligen Umfeld, weil wir meinen, wir müssen was sein, was wir gar nicht sind. Wir meinen, wir müssen Leute irgendwie schön lieb und alles begegnen, obwohl die Wahrheit ganz anders aussieht. Und dann kann es tatsächlich sein, Konflikte können manchmal schwierig sein, aber sind auch wichtig. Deswegen lade ich euch auch immer wieder ein, auch in Hauskreisen. Ja? Wenn ihr in Hauskreisen zusammen seid, ich habe das schon ein paar Mal genannt, dass in letzter Zeit immer wieder Leute auf mich zugekommen sind, die haben mir gesagt, ich will in keinen Hauskreis. Habe ich gesagt, warum nicht? Ich sagte, ich habe das schon so oft erlebt. Ich war in Hauskreisen gewesen und dann saß man da nur rum und hat Salzstangen gefuttert, einen roten Tee getrunken und hat sich hat gebetet für die Mathearbeit und für irgendwelchen Pillepalle und hat gesagt, ich habe mich nicht getraut, ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, wenn ich hier offen werde und erzähle von meiner Not, von meinen Problemen, dann werde ich diesen ganzen Kreis sprengen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier sehen. Wie gesagt, so geht es eigentlich, ging es immer weiter, um das zu tun. Deswegen möchte ich euch auch einladen, wenn ihr diese Woche in euren Hauskreisen seid, diese Fragen mal, eure Leiter haben diese Fragen mal anzuschauen, um mal drüber zu gehen. Ich kann hier was nur anstoßen. Wisst ihr, eine Predigt kann ja nicht immer die Anforderung erfüllen, ich predige hier eine halbe Stunde, ja, und dann verändert sich mein ganzes Leben. Sondern das kann nur was anstoßen. Wenn das so wäre, wenn dein Leben von mir abhängig wäre, dann könnte ich hier im Boden versinken. Die Last könnte ich gar nicht tragen. Aber nur was anzustoßen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, in euren Hauskreisen, redet mal darüber. Ja, mal eine Offenheit. Ey, das wäre so traurig, wenn du in einem Kreis bist, wo Menschenfurcht da ist. Wo Leute sagen, boah, ich habe keinen Bock, in den Hauskreis zu gehen, weil da muss ich immer mich so verstellen. Das ist schade. Sei offen, du darfst offen sein. Und ich möchte dir noch einen konkreten Tipp mitgeben. Wir haben seit einiger Zeit ein Seelsorgeteam, das haben wir hier auch gesegnet hier vorne. Dieses Seelsorgeteam ist nicht unbedingt dafür da, nur für irgendwelche Leute, die kurz vorm Selbstmord stehen, Ansprechperson zu sein. Du denkst vielleicht immer, man denkt immer bei Seelsorge, oh, so schlimm ist es ja auch nicht, ja. Aber was wir mit diesem Seelsorgeteam möchten, wir möchten einfach Hilfestellung geben. Wenn du bei irgendeiner Frage eben hängen geblieben bist und du sagst, ist das noch normal oder werde ich hier wirklich so dominiert von Menschen, dass ich keine eigene Entscheidung mehr treffen kann, dann möchte ich dich ermutigen, geh doch mal auf das Seelsorgeteam zu. In Zukunft werden die hier sogar Schildchen haben, damit du weißt, wer dazugehört. Ihr könnt euch vielleicht nach dem Gottesdienst, Sarah ist genau da vorne, da werden auch die im Team sind, mit dabei sein. Wenn du eine Sache hast, dann mach einfach einen Termin aus und sprich mal mit ihnen. Ein Check-up machen, einen Lebenscheck machen, ja, einfach mal drüber gehen. Das sind auch nicht die Vollprofis, sondern sind einfach Menschen, die aber schon durch einiges selbst durchgegangen sind, einige Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auch noch mehr angehen können. Wir haben eben gesungen, gelobet sei der Herr, unsere starke Festung. Dein Blut erlöst mich von Gefangenschaft, deine Liebe hat mich freigemacht. Und als Christen denken wir immer, ja, das war damals bei der Bekehrung gewesen. Ja? Damals. Nein, sein Blut macht auch frei von Gefangenschaft von Menschen, von Bindungen, die da sind, von Ängsten, die da sind. Dafür ist Jesus gekommen. Festlegungen. Vielleicht kommst du aus einem religiösen Umfeld, wo du das kennst. Du darfst nicht, du musst das tun und der Glaube ist sowieso, das ist alles gesetzlich und das Buch ist ja so dick, da steht ja so viel Zeugs drin, was ich alles nicht darf, was ich muss. Vielleicht brauchst du hier auch eine Freisetzung. Eine Freisetzung von religiösen Festlegungen. Vielleicht ist es deine Theologie, deine anerzogene Theologie, die das Wasser abgräbt. Ja, ich weiß von früher, ich war als junger Mensch, eigentlich, ich war nie irgendwie jetzt irgendwie so gesetzlich, habe ich mich nie empfunden. Aber wenn ich in andere Veranstaltungen gegangen bin, zum Beispiel in so ein Jugendevent, so ein Jugendgottesdienst, und da hatten gewisse Leute Dinge getan, die fremd für mich waren, habe ich einfach zugemacht. Weil das einfach meine anerzogene Menschenfurcht war, meine anerzogene Theologie, die mich nicht in die Freiheit geführt hat. Jesus sagt, er kommt, um uns in die Freiheit zu setzen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ja, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen, heißt es im Alten Testament. Und deshalb kommt er genau in diese religiösen Kreise hinein und mischt die Leute auf und zeigt, worum es ihm wirklich geht. Und darum kamen die kleinen Kinder zu ihm, wie wir das eben gehört haben. Ja? Darum kamen sogar Prostituierte, da kamen Zöllner, das war wirklich der Abschaum der Gesellschaft damals. Die kamen zu ihm hin, weil sie merkten, Jesus hat was, was die anderen nicht zu bieten haben. Da waren viele, die haben mit Religion, mit Kirche, mit Glauben nichts am Hut gehabt, aber sie kamen zu Jesus. Die haben gesagt, das ist so anders. Das ist so anders. Und Punkt 2, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, das ist ein wichtiger Vers, der hier steht. Jesus bringt nämlich die Menschenfurcht in Vers 4 und in Vers 5 spricht er von der Gottesfurcht. Und das ist natürlich auch nur so eine Hammeraussage, da heißt es, ich will euch aber sagen, wen ihr fürchten sollt, fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Wow. So ein Vers, der ist sehr häufig benutzt worden oder wird auch heute vielleicht auch noch sehr häufig benutzt, um zu drohen, mit Gott zu drohen. Den da hab Angst vor, ja. Vor dem Gott, der dich in die Hölle werfen kann. Was will Jesus damit sagen? Warum bringt er diese Aussage? Warum bringt er diesen Vers? Ich glaube, Jesus will ganz bewusst in diese Zeit, in diese Situation, wie so eine Bombe reinschmeißen. Um den Leuten mal die richtige Perspektive vor Augen zu halten. Was macht denn euer Leben aus? Wer bestimmt euer Leben? Und es ist tatsächlich so, wenn du dich entscheidest, nicht mehr von Menschen abhängig zu sein, wenn du entscheidest, nicht das Konzept Menschenfurcht zu leben, dann wirst du erleben, dass genau diese Menschen, die das von dir verlangen, die werden dich in die Hölle hinein stoßen. Aber sie können es nicht, das sagt Jesus. Sie haben nicht die Macht darüber. Die Macht darüber hat alleine nur Gott. Gott entscheidet über Leben und Tod. Gott entscheidet über ewiges Leben und ewigen Tod. Und deswegen sagt er, das Konzept kann nur funktionieren. Wir können nur von dieser Menschenfurcht frei werden, wenn wir uns an diesen Gott dranhängen, der die Macht hat über Leben und Tod. Das ist das Entscheidendste, was Jesus hier sagt. Ja, mit im Vergleich dazu, wenn du Menschen hast, jawohl, sie können dir drohen, sie können dich fertig machen, wenn du dich entscheidest oder vielleicht auch heute aus der Konsequenz, vielleicht aus der Konsequenz der Seelsorge heraus, zu jemandem hingehst und sagst, du hör mal, du hast in der letzten Zeit oder du hast in den letzten Jahren diesen Einfluss auf mich ausgeübt und das geht jetzt nicht mehr. Ich stelle mich dagegen. Von jetzt ab sitzest du nicht mehr auf meinem Thron. So wird man es natürlich nicht sagen, ja, sondern irgendwie anders. Aber das deutlich zu machen und zu sagen, ab sofort möchte ich dem nachfolgen, der mein Leben bestimmt. Dann wirst du Opposition spüren. Wie gesagt, die Jünger Jesu haben das gespürt. Die Nachfolger Jesu haben das gespürt. Die größte Opposition kam von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Die haben Jesus ans Kreuz gebracht. Das haben sie einmal geschafft, jawohl. Sie haben Jesus ans Kreuz gebracht, aber nicht in die Hölle. Ja? Jesus starb am Kreuz, um für uns zu bezahlen. Und indem er ausrief, es ist vollbracht, sagt er damit, es ist vollbracht. Ab sofort darf ich auf dem Thron deines Lebens sitzen. Ab sofort kannst du dein Konzept wechseln und kannst dich ausrichten zu mir. Es ist, mit dieser Aussage will Jesus nicht sagen, du musst Angst haben vor Gott, weil Gott schmeißt dich dann vielleicht in die Hölle. Nein, in dem Moment, wenn du dein Lebenskonzept auf Gott ausrichtest, dann weißt du, Gott hat tatsächlich Macht, Menschen zu entlassen in die ewige Verdammnis und in das ewige Leben. Aber wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest, dann kannst du wissen, er wird dich nicht in die Hölle abseilen lassen, sondern er wird dir ewiges Leben geben. Jesus sagt ein paar Stellen später zu einem Zachäus, der von den Schriftgelehrten sozusagen als Brennholz für die Hölle bezeichnet wurde. Ja, das waren diese Leute, das waren Aussätzige und Zöllner und so weiter. Und Jesus kommt genau zu dem Zachäus hin. Der Zachäus schmeißt alles über den Haufen. Ja? Er löst sich von seinen Abhängigkeiten. Er löst sich auch, er hatte auch eine existenzielle Abhängigkeit. Ja? Da hat er stark auf seine Karriere gebaut, auf Sicherheit, auf Geld. Und in dem Moment, wo Jesus bei ihm einzieht, lässt er alles fallen. Er sagt, die Hälfte von meinem Besitz werde ich sofort abgeben. Und wenn ich jemand betrogen habe, werde ich es ihm vierfach zurückgeben. Und Jesus sagt, heute ist in diesem Haus Freude eingekehrt. Und dann sagt er, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Konzept von Jesus. Jawohl, Jesus hat mehr über Hölle gesprochen als irgendeiner zuvor und danach. Ob du es glaubst oder nicht, es ist wirklich so. Aber das ist nicht, um uns zu drohen, sondern es ist damit, um uns zu sagen, es gibt ein anderes Lebenskonzept. Und dieses Lebenskonzept ist, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das, wenn ich dem nachfolge, das heißt Gottesfurcht. Ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Ich muss mich in jeder Situation neu entscheiden. Wer sitzt auf meinem Thron? Vielleicht gleich nach dem Gottesdienst. Du begegnest einer Person und du musst innerlich eine Entscheidung treffen. Okay, werde ich diese Person jetzt am Thron sitzen lassen oder werde ich das tun, was Gott will? Was mache ich? Und Gottesfurcht heißt nichts anderes, seine Identität an Jesus festzumachen. Seine Identität an Jesus festzumachen. Zu sagen, Jesus, ich gehe ins Gebet, ich sage, Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Und das betrifft natürlich jeden Einzelnen. Und vielleicht sitzt hier der ein oder andere, der das so noch nie gehört oder gesehen hat. Ja? Vielleicht ist es eine völlig neue Sache. Überhaupt das Konzept, dieses Bild von dem Thron, ja, da sitzen eigentlich viele, eigentlich sitze ich da auch auf dem Thron. Und Jesus sagt, ich lade dich ein, dass ich auf dem Thron deines Lebens sitzen kann. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihn auf den Thron setzt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das heißt Leben. Das heißt Leben. Das heißt Leben. Das kann dann natürlich bedeuten, dass du noch viele negative Dinge erleben wirst. Weil in dem Moment, wo du Jesus auf den Thron setzt, wirst du erleben, wie gewisse Dinge um dich herum nicht mehr harmonisch sind, wie sie nicht mehr funktionieren, wie du aus diesem alten Lebenskonzept rausspringst, dass du nicht mehr der Sklave der ganzen Menschheit bist, sondern dass du sozusagen ein Sklave Gottes bist. Aber eine Sklaverei, die dich in die Freiheit führt. Ja? Du bist abhängig von Jesus und Jesus führt dich in die Freiheit. Und dann wirst du andere Leute positiv beeinflussen und das wird Auswirkungen haben. Auswirkungen auf dein ganzes Umfeld. In Sprüche 29, Vers 25 wird die ganze Predigt zusammengefasst. Da heißt es, Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, merkt ihr, ein anderes Wort für Gott fürchten heißt Vertrauen, das hat nichts mit Angst zu tun. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Das ist der Punkt. Das fasst alles wunderbar zusammen. Das möchte Gott von deinem Leben. Da möchte er dich hinführen. Und dann habe ich mal einen Vers weitergelesen. Ich finde das klasse, ja. Sie haben den Mut hier, ja, durchzulaufen ohne Furcht und Tadel, ja. Da habe ich mal einen Vers weitergelesen. Wisst ihr, was dann danach steht? Viele suchen das Angesicht eines Herrschers, doch von dem Herrn kommt das Recht eines Mannes. Viele suchen das Angesicht eines Herrschers. Wer ist Herrscher? Wer ist Herrscher in deinem Leben? Wenn es Menschen sind, die dein Leben bestimmen. Vielleicht bist du 20, 30, 40, 50 Jahre alt und irgendwie haben immer wieder Leute dein Leben bestimmt. Es war das Raster, in dem du aufgewachsen bist. Aber versuch mal, aus diesem Raster auszutreten. Kann es sein, dass Konzepte, dass es vielleicht Geld war, dass es die Firma war, dass es die Karriere war, dass es Menschen war, dass es Eltern, Kinder oder was auch immer waren. Ja? Das können Herrscher sein. Viele suchen das Angesicht eines Herrschers, doch vom Herrn kommt das Recht eines Mannes. Gott möchte dir Recht geben. Als Mann, als Frau. Gott möchte dich freisetzen. Das ist Gottes Konzept für uns. Wie gesagt, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du einiges an Enttäuschung erleben. Du wirst es erleben, wie Menschen dir die Hölle ans Bein wünschen. Du wirst erleben, wie andere dir vielleicht sogar dein Christsein absprechen, weil du nicht mehr in dieser Form drin läufst. Du wirst sogar Freunde verlieren. Aber, und so sagt unser Text hier am Schluss, Vers 6, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Gott kümmert sich um so, ja, das soll einfach diese Verhältnismäßigkeit zeigen. Ja, das war wenig wert, gar nichts wert, ganz wenig wert. Und trotzdem kümmert sich Gott darum. Vers 7, aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als Sperlinge. Das sagt Gott. Gott sagt zu dir, du musst keine Menschenfurcht mehr haben, wenn ich auf deiner Seite stehe. Richte dein Leben aus auf mich. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Ich werde jetzt mit uns beten. Da kann wirklich was passieren in diesem Gebet. Für dich, der du schon lange mit Jesus unterwegs bist und merkst, Mensch, ich habe eigentlich einen Erlöser, ich habe einen Erretter, ich habe einen Befreier, aber eigentlich gibt es da Grundfestlegungen in meinem Leben, da hänge ich völlig fest. Und ich möchte dafür beten. Aber wie gesagt, wenn du merkst, das braucht noch mehr, dann komm zum Gebet, nimm die Seelsorge in Anspruch. Und wenn du das vielleicht von Grund auf noch nie erlebt hast, dass da was Neues passieren kann, dann möchte ich dich auch einladen, dass wir miteinander beten. Lass uns jetzt aufstehen und beten. Herr, ich weiß das selbst, deswegen brennt mir das so unter den Nägeln, dieses Thema der Menschenfurcht. Ich weiß das selbst, ich komme da raus, ich habe mich viel im Segen auch selbst beraubt, weil ich mich von Menschen abhängig gemacht habe, immer darauf geachtet habe, was Menschen wollen, was Menschen sagen und tun. Und du möchtest, dass ich von dir abhängig bin. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwo mein eigenes Ding drehe und mir nichts mehr sagen lasse, sondern ich möchte einfach nach deinem Konzept leben. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte dich fürchten. Du bist der Herr über Leben und Tod. Du bist der Herr, der uns nicht in die ewige Verdammnis schicken möchte. Das ist überhaupt nicht dein Wunsch, sondern du möchtest, dass jeder, der hier sitzt, Rettung findet. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, für die das vielleicht völlig neu ist, dieses ganze Konzept. Die vielleicht bisher gedacht haben, das ist normal, dass da irgendwelche Leute in meinem Leben sitzen, die mir sagen, was es heißt zu glauben, was es heißt religiös zu sein, was es heißt zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass heute Morgen da so eine Freiheit geschieht. Und deswegen möchte ich jetzt einfach beten. Ich möchte beten, auch jetzt gerade für euch, wenn hier jemand ist, der sagt, Mensch, ich will, dass da endlich, vielleicht das erste Mal in meinem Leben, und vielleicht sitzt du selbst auf dem Thron, dass dieser Thron geräumt wird und Jesus darauf kommt, möchte ich dich einladen, das Gebet, was ich jetzt bete, nachzusprechen. Ich werde das Satz für Satz machen. Du kannst es ganz stille für dich tun. Herr Jesus Christus, bisher hast du keinen Platz auf meinem Thron gehabt. Und ich bringe dir diesen Thron in meinem Leben. Die Menschen, die Dinge und mich selbst. Und ich bitte dich um Vergebung. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Vor allen Dingen die, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Komm du in mein Leben, sei du mein Erlöser. Danke, dass du für meine Schuld, für meine Sünden gestorben bist. Du sollst von nun an mein Herr sein. Und erinnere mich jedes Mal daran, wenn jemand anders diesen Thron einnimmt. Und erfülle mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.